ARD Sounds.
Stell dir vor, der Afternoon Tea ist gerade ausgeschenkt, da meldet sich der Kapitän über die Lautsprecher. Heute Abend gegen 22 Uhr passieren wir keine 30 Seemeilen entfernt, die letzte Ruhestätte der Titanic. Irgendwo 3800 Meter unter dir liegt das berühmteste Wrack der Welt. Und du bist gerade genau auf dieser Route unterwegs, für die dieses Schiff mal gebaut wurde. Auf der Linie, die Europa mit Amerika verbinden soll. Ihr hört schon, zwischen Hamburg und Haiti mit Philipp Abresch. Heute überqueren wir den Atlantik. 6 Tage dauert der Trip mit der Queen Mary II, dem letzten echten Oceanliner der Welt. Egon Koch war an Bord von New York nach Southampton. Und die Frage, die ihn dabei nicht losgelassen hat, trägt diese alte Verbindung zwischen Europa und Amerika eigentlich noch oder ist sie am Ende selbst nur noch sowas wie ein Wrack aus einer anderen Zeit? Tja, habe ich jetzt damit übertrieben? Bin gespannt, was uns Egon gleich erzählen wird. Willkommen an Bord.
Moin, Philipp.
Das erste Mal auf einem Oceanliner, der QM2. Ich kann mir vorstellen, am Abreisetag morgens beim Aufwachen, da kribbelt es schon ein bisschen in den Fingern oder vielleicht im Bauch.
Ja, es hat gekribbelt, aber am stärksten war eigentlich, als ich mit dem Uber-Fahrer am East River so runtergefahren bin und an der Südspitze Manhattans, bevor wir in den Tunnel reingefahren sind, da lag dann die Queen Mary II vor Brooklyn, eine vollen Schönheit und Breite, und das war wundervoll. Da hat mein Herz höher geschlagen.
Warum wolltest du diese Reise mit diesem Schiff machen? Ging es dir ums Abenteuer, die Atlantiküberquerung, oder wolltest du vielleicht doch auch gucken, was von dieser alten Tradition zwischen Europa und USA noch übrig ist?
Ja, ich war lange in New York und ich hatte das Bedürfnis, nicht schnell zurück zu fliegen innerhalb von 12 Stunden, weil ich habe viel erlebt gehabt und ich wollte mir die Zeit nehmen, zurückzukommen nach Hamburg. Und ist es vielleicht anachronistisch, mit einem Schiff jetzt 7 Tage unterwegs oder 7 Nächte unterwegs zu sein?
Weil alle mit dem Flugzeug fliegen.
Ja, und es ist ungewöhnlich, ne? Und es ist teurer, sicherlich, ne? Und es ist eine der schönsten Privilegien, finde ich, sich Zeit für etwas zu nehmen. Und das habe ich gemacht. Ich habe jede Seemeile genossen und so peu à peu. Es hat mich sowieso interessiert auch, ne? Was das transatlantische Verhältnis ausmacht. Und das war, fand ich, eine gute Grundlage, so an Bord die Leute zu fragen danach.
6 Tage dauert die Überreise nach Southampton. Gab es so einen Moment, wo dir klar wurde, das ist hier keine x-beliebige Kreuzfahrt, sondern das ist eine Route mit viel Tradition, 100 Jahre alt, eine Route, auf der viele Menschen von Europa in die USA übergesiedelt sind?
Das war mir eigentlich im ersten Moment klar, als ich an die Reling getreten bin. Na, dann schaut man auf die Südspitze Manhattans, auf die Freiheitsstatue und auf die Ellis Island, die Insel, an der früher die Immigranten untersucht wurden. Und das sind Bilder, die einfach zur Einwanderung in die USA gehören. Das sind einfach ikonische Bilder und es war sofort da. Das ist was ganz Besonderes, ja.
Die Freiheitsstatue.
Ja.
Die Queen Mary ist ja das letzte wirkliche Linienschiff, was unterwegs ist auf dem Atlantik zwischen Europa und den USA. Merkt man das den Leuten eigentlich an, den Passagieren, die da an Bord gehen? Oder ist das für die nur eine schicke Reise? Also wer geht da überhaupt an Bord?
An Bord waren rund 3000 Personen.
Jede Menge.
Passagiere, ne? Und dann noch 1250 Angestellte. Ich habe also wirklich nur einen Bruchteil, ganz wenige kennengelernt und mitbekommen sicherlich. Mein Eindruck ist gemischt. Also ich habe Passagiere gesehen, die haben sich für Bälle zurechtgemacht, was ja so ein abendliches Relikt ist auf der Queen Mary. Da gab es ein Motto Schwarz-Weiß, dann waren die Menschen in Schwarz und Weiß gekleidet. Oder es gab einen Maskenball, dann habe ich die im Flur gesehen mit Masken. Und die haben sicherlich Vergnügen gehabt dabei. Und vornehm geht's auch in Restaurants so mitunter, wenn die Kellner mit weißen Handschuhen, auch Kellnerinnen, einen bedienen. Das ist auch was Tolles, beim Tanztee auch. Aber es gibt auch Bingo-Veranstaltungen, es gibt Darts-Wettkämpfe und es gibt Fußballübertragungen zum Beispiel. Da geht's ein bisschen volkstümlicher zu, ganz normal eigentlich. Ja. Mich hat eigentlich überrascht, wie oft manche Passagiere mit der Queen Mary schon unterwegs waren.
Du warst das erste Mal unterwegs.
Ich war zum ersten Mal, genau. Und da waren Leute, die sind bestimmt schon 8 Mal mitgefahren. Und gerade US-Amerikaner, das ist ja der größte Markt, gut, die Queen Mary ist kein Kreuzfahrtschiff, aber Kreuzfahrt ist der größte Markt, die USA. Die fahren meistens in der Karibik. Nun fahren auch viele nach Europa. Und für die US-Amerikaner ist das oft dann ein Ausgangspunkt, Southampton oder Hamburg, eine Kreuzfahrt anzuschließen nach Skandinavien oder Nordsee, was sie da so machen. Warum sie fahren, das ist eine gute Frage. Warum machen die das so oft, die Leute? Also ich habe eine Jamaikanerin getroffen, 70 Jahre alt. Die hat vor 2 Jahren, also das war dann 2024, hat ihr Haus in Florida aufgegeben und fährt seither nur auf Kreuzfahrtschiffen oder auf der Queen Mary in der Welt herum.
Wohnt auf der Kabine, in der Kabine.
Genau, und was hat sie gesagt, warum? Sie will keinen Haushalt mehr führen, sie will nicht mehr putzen, sie will nicht mehr kochen, sie will bedient werden. Also,
Kellner mit weißen Handschuhen.
Das ist ein Motiv.
Tja, klingt nach einem tollen Lebensentwurf. Egon, ich würde mal sagen, Leinen los, wir hören mal rein.
Mittwoch, 17. Juni. Die Zeiger der runden Uhr seitlich der Promenade von Deck 7 stehen auf 5 am Nachmittag, als die Queen Mary II von Pier 12 in Brooklyn ablegt. In Southampton, wo sie nach einer 7-tägigen Reise anlegen soll, ist es jetzt bereits 22 Uhr. Entfernung 3150 Seemeilen. Nach 9 Monaten in New York möchte ich langsam und ohne Jetlag über den Atlantik nach Hamburg zurückkehren. Mit anderen Passagieren stehe ich an der Reling und schaue auf Governors Island und die Südspitze von Manhattan zurück.
Im Freedom Tower spiegeln sich andere Hochhäuser. Manhattan liegt im Dunst, New Jersey liegt im Dunst, die Freiheitsstatue im Schatten. Es kommt ein Koch mit der weißen Mütze an die Reling, macht auch ein Foto. Menschen machen Fotos. Der Koch geht wieder rein, der hat nur kurz Zeit gehabt, ein bisschen da auf den Hudson und auf Manhattan zu gucken. Sind wir auf Höhe der Freiheitsstatue. Staten Island-Fähren kreuzen sich. Eine fährt nach Manhattan, die andere nach Staten Island. Also Steuerbord der auslaufenden Queen Mary II. Sehr schön. Goodbye, New York. Goodbye.
Hinter der Verrazano Narrows Bridge, sie verbindet die Stadtbezirke Brooklyn und Staten Island, breitet sich das Wasser der New York-New Jersey-Bucht bis zum Horizont aus. Noch ein Blick Backbord auf den Strand von Coney Island und seine hohen Fahrgeschäfte und ich gehe durch die Holztür in den Aufbau, auf der Suche nach meiner Kabine.
Hier ist, wo die Kabinen beginnen. Ich bin 8. Gut.
Auf 13 Decks finden in 1310 Kabinen bis zu 3090 Passagiere Platz. In der Mitte des an die 300 Meter langen Flurs auf Deck 8 finde ich die Chipkarte für die Kabine und alle Zahlungen an Bord in der Hand zur Tür mit der Nummer 8082.
Mahagoni-Holztür. Und jetzt stecke ich das hier so rein. Und das funktioniert. Und die Koffer sind da. Das Erste, was ich dann höre, ist Fernseher. Ich hab's geschafft. Ich bin in meinem Zimmer. Jetzt mache ich mal auf hier. Da ist direkt jetzt so ein 150-Personen-Lifeboat vor meiner Nase. Aber den Himmel kann ich sehen. Jetzt mache ich mal auf. Es geht auf, es geht auf. Super. Es geht auf. Ich bin jetzt so mitten auf dem Schiff offenbar. Also mit Horizont gucken wird nicht, weil die Boote direkt auf meiner Augenhöhe festgezurrt sind. Jetzt bin ich wieder drin und da steht hier eine Flasche Champagner und da ist nur sogar noch eine Minibar. Da stelle ich jetzt meine Weißweinflasche rein.
Deck 7. 18. Juni, Donnerstag. Nach dem Frühstück im großen Selbstbedienungsrestaurant King's Court Buffet auf Deck 7 gehe ich gleich nebenan in die Carinthia Lounge zum Treffen der Alleinreisenden. Am Rand sitzen an drei runden Tischen etwa 10 Menschen. An einem komme ich mit Jutta Clayton ins Gespräch. Die zierliche Witwe trägt einen schwarz-beigen Hosenanzug, mehrere Armreifen und Ringe. Später wird sie mir sagen, gute Kleidung sei ja wichtig. Vor 65 Jahren ist sie mit einem Schiff über den Atlantik gefahren und nach Mittelamerika emigriert.
Ich war in Ostberlin, ich bin 61 weg, kurz vor der Mauer. Und ich habe in Nicaragua geheiratet und habe 10 Jahre in Nicaragua gelebt. Und in der Zwischenzeit 2 Jahre in Mexiko. Und dann bin ich aus glücklichen Umständen in den USA gelandet, 1971. Und dann habe ich zuerst in Florida gelebt und dann außerhalb von Washington, D.C. Ich habe in Washington Deutsch unterrichtet. Meine Schüler waren nur Erwachsene und Diplomaten oder hochrangige Offiziere oder die irgendwie aus Geschäftsgründen Deutsch lernen mussten. Und jetzt, da ich alleine lebe in Florida, sehe ich auch viele deutsche Nachrichten.
Jutta interessiert, was in Deutschland über die Politik der Trump-Regierung gesagt wird und erwähnt in einem Nebensatz, sie habe in vielen Diktaturen gelebt.
Ich bin in 40 geboren, unter Hitler. Dann war ich in Ostdeutschland, dann war ich in Mexiko, dann war ich in Nicaragua und dann bin ich in das freie Land gekommen, solange wie wir noch frei sind.
Am 20. Januar 2025 trat Donald Trump seine zweite Amtszeit als US-Präsident an und hält seither einen klaren America-First-Kurs. Die USA traten aus dem Pariser Klimaabkommen aus, auch die Mitgliedschaft in der Weltgesundheitsorganisation wurde aufgekündigt. Trump möchte die geregelte Zusammenarbeit mit anderen Staaten aushebeln. Zölle sind seine Allzweckwaffe, um seine politischen und wirtschaftlichen Ziele zu erreichen. Seine Politik stellt das transatlantische Verhältnis vor Herausforderungen.
Ich kann nur über Amerika reden. Die intelligentesten Leute, meine Söhne haben auf den besten Universitäten studiert. Keiner von den Freunden meiner Söhne ist in Politik gegangen. Die sind alle in die private Wirtschaft. Ich glaube, das ist der Grund, wo wir sind.
Jutta fährt zum vierten Mal auf der Queen Mary II. An Bord begegnet sie gerne interessanten Menschen. Und mir, dem Neuling, erklärt sie, die Passagiere an Bord seien wie auf der legendären Titanic unterteilt.
Wir haben 3 Klassen. Wir können erste Klasse fahren oder zweite Klasse oder dritte Klasse. So, die vermischen sich überhaupt nicht. Das ist die Queen's Grill, Princess Grill oder Botanic Grill. Und wenn sie in der Queen's Grill sind, dann kommen sie überhaupt nicht mit anderen Leuten zusammen. Überhaupt nicht. Die haben ihren eigenen Restaurant, ihr eigene Lounge.
Egon Koch ist auf der Queen Mary II unterwegs von New York nach Southampton. Egon, wenn man da so an der Reling steht und raus auf den Ozean guckt, was sieht man da eigentlich? Wasser, Horizont und das war's? Oder kann man da auch mal abtauchen in eigene Gedanken? Ist das sowas wie eine Projektionsfläche?
Manche haben Wale gesehen, manche haben Schiffe gesehen. Ich habe das weite Meer gesehen, bis zum Horizont. Das oft neblig war auf der Fahrt, sicherlich 3 Tage, hat mir ein bisschen gefehlt, so nachts den Sternenhimmel zu sehen. Der ist ja wunderbar auf See, da ist kein Licht.
Den man vom Traumschiff kennt, ja. Gab's nicht.
So wie in der Stadt, da ist immer Licht, man sieht die Sterne nicht alle. Und das hat mir ein bisschen gefehlt. Aber dieser Anblick der weiten Wasserfläche, das hat mich wieder daran erinnert, dass unsere Erde 71% auf der Oberfläche Wasser hat. Das ist immens. Das ist großartig. Und dann habe ich natürlich gedacht, was sich da unten tummelt. Ich habe sie nicht gesehen, aber ich weiß, dass da Wale sind. Und was besonders ist, das habe ich oft gemacht, an die Reling zu stehen, auf das Wasser zu schauen, das ist die reinste Meditation.
Wir müssen mal die Klischees abklopfen. Du hast es ja gerade schon ein bisschen angedeutet, Reisen mit der Queen Mary II. Ist das so, wie man es sich vorstellt? Kapitän in Gala-Uniform, abends beim Dinner, Hummer, Feuerwerk? Vielleicht nicht in jeder Reiseklasse, oder?
Also ich muss gestehen, ich habe bei all den täglichen Programmpunkten, die einem per Zettel jeden Tag in die Kabine gehängt werden, habe ich das Begrüßungsangebot zum Cocktail mit dem Captain übersehen. An einem Sonntag aber habe ich ihn voll mitbekommen. Da hat er seine Seemannsgottesdienst abgehalten. Tolle Uniform. Das war ein gutes Erlebnis. Der Dave Hudson, der ist so ein Inbegriff eines britischen Seemanns. Ein Fels in der Brandung. Da kann eigentlich nichts passieren, ja. Also Hummer habe ich nicht gegessen, da kann ich nicht mit dienen, ich bin Vegetarier. Aber ich weiß, es gibt Gala-Dinners, da muss man aber extra bezahlen, da wird es wahrscheinlich serviert. Bei der Überfahrt von, gerade noch so mal ein bisschen, weil du sagst, du ansprichst, also das hat so was Exklusives vielleicht. Also ich erzähle dir mal, was das kosten kann. Ne? Das gibt so eine Einzelkabine oder eine Doppelkabine mit innen, also ohne Blick, mitten im Schiff drin, wahrscheinlich auch unter Wasser irgendwo, kostet 760 Euro von New York nach Southampton. Und das geht dann bis 4.780 Euro hoch, so eine Suite mit Blick, mit schönem weiten Blick. Ich war so in der Mitte. Ich habe eine Kabine gehabt mit Sichtbehinderung, das lag so dazwischen, ne?
Du hattest immer Nebel davor, deswegen günstig vielleicht.
Okay, also was ich dazu fügen muss, also die Preise sind inbegriffen mit Essen. Also die normale Kost, die war übrigens lecker, auch das Buffet. Und mit Säften und Wasser, also keine alkoholischen Getränke, die muss man selbst bezahlen.
In deiner Reportage heißt es, man bleibt unter sich, weil die Klassen so aufgeteilt sind wie vor 100 Jahren vielleicht noch. Was würdest du sagen, schön oder schade? Und wie kommt man eigentlich mit den Leuten an Bord ins Gespräch?
Ja, das sagt dir eine Gesprächspartnerin, dass in der Upper Class, dass die Leute unter sich bleiben. Ich weiß das nicht, ich habe keine Ahnung. Also es gibt zig Möglichkeiten, Leute kennenzulernen. Das ist was Wunderbares da. Also angefangen von dem allmorgendlichen Treffpunkt für Alleinreisende. Es gibt Malkurse, Bastelstunden, Tanzunterricht, Fitnesscenter im Vorschiff, ein Pub und Bars. Musik, Spiele, Vorträge, an der Reling, im Swimmingpool, auf dem Sonnendeck kann man Menschen treffen. Im Hauptrestaurant Britannia sitzt man, wenn man möchte, an einem großen Tisch, dann kann man mit Leuten sprechen.
Alles drin.
Alles möglich.
So yesterday evening we departed to New York, of course, a port that has stood for over a century as the western gateway for the transatlantic liners.
An jedem Tag spricht Kapitän Dave Hudson zur Mittagszeit über Lautsprecher zu den Passagieren. Mit jedem Tag, den wir Europa näher kommen, wird die Zeit eine Stunde vorgestellt. Aus 12 wird je 13 Uhr. Jeden Tag erzählt er eine kleine Geschichte. Heute über die Transatlantic Liner der Reederei Cunard. Nach ihrer Renaissance in den 1950er und ihrem Niedergang in den 1960er Jahren, bedingt durch den steigenden Flugverkehr, ist die Queen Mary II heute das einzige Linienschiff, das Europa mit den USA verbindet. Seit ihrem Stapellauf 2004 gehört sie mit einer Länge von 345 Metern zu den größten Passagierschiffen der Welt. Nach dem Mittagessen im King's Court Buffet besuche ich am vorderen Ende von Deck 8 die Bordbibliothek. In Regalen stehen etwa 8500 Bücher und 200 Hörbücher hinter Glasscheiben. Ein junges Paar sitzt in bequemen Sesseln vor schrägen Fenstern. Er hat einen kahlen Schädel und blickt hinaus auf Vorschiff und Atlantik. Sie hat kurzes aschblondes Haar, Piercings in den Ohren, trägt eine Brille und liest in einem Buch.
My name is Samantha Shaw. I am an American.
Mein Name ist Samantha Shaw. Ich bin Amerikanerin und ich befinde mich mit meinem Mann auf Hochzeitsreise.
My name is Ian Curvin. Having never been on the open ocean.
Mein Name ist Ian Curvin. Da ich zuvor noch nie auf offener See unterwegs war, ist es ein unwirkliches Erlebnis, auf dem Promenadendeck zu beobachten, wie der Ozean mit 12 oder gut 20 Knoten an einem vorbeizieht. Es fühlt sich an, als würden wir über das Meer fliegen. Man bekommt ein Gefühl dafür, wie gewaltig diese Wasserflächen sind und wie lange es dauert, sie von einem Ende zum anderen zu durchqueren. Es ist schlichtweg beeindruckend.
I am not a huge fan of heights.
Ich bin keine besondere Freundin von großen Höhen. Deshalb ist es mir an der Reling immer ein wenig zu nah am Abgrund. Aber ich habe unsere Spaziergänge auf der Promenade sehr genossen. Ebenso wie in der Bibliothek zu sitzen, wo ich zwischen dem Lesen der Buchseiten immer wieder auf die Wellen schaute.
A transatlantic crossing is a unique connection between
Eine Transatlantiküberquerung ist die einzigartige Verbindung zwischen der alten Welt, Europa, und der neuen Welt, Amerika. Sie steht für die Verbindungen wohlhabender Familien sowie der Wirtschafts- und Industriewelt. Das Schiff ist im Art Deco-Stil gestaltet. Es vermittelt ein außerordentlich hohes Maß an Privilegien und spiegelt wider, wie eine solche Transatlantiküberquerung vor 100 Jahren ausgesehen haben mag.
What this kind of transatlantic crossing would have looked like 100 years ago.
Unweit von Samantha und Ian sitzt ein älteres Paar an einem Arbeitstisch. Francis und Charlie Fanning waren schon oft auf der Queen Mary 2 nach Europa unterwegs. Dieses Mal wollen sie nach Irland. Francis' Familie stammt von der Insel. Charlie hat deutsche Vorfahren. Sie hat ein Manuskript vor sich liegen.
This is a book that Charlie is writing. This is a further draft.
Das ist ein Buch, an dem Charlie gerade schreibt. Ein weiterer Entwurf für einen historischen Roman, der im Chicago der 1880er Jahre spielt. Im Mittelpunkt dieses Romans steht Finlay Peter Dunne, ein berühmter Journalist jener Zeit.
Who was a famous journalist at that time.
Charlie trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift Wissen ist Macht. Lies verbannte Bücher.
Knowledge is power, read banned books. There are these places that are very conservative.
In den USA gibt es Gegenden, die sehr konservativ sind und eine bestimmte Sichtweise auf die Dinge haben. Eine Sichtweise, die bis hinauf an die Spitze unserer Regierung reicht. Sie wollen die US-amerikanische Geschichte und all das Übrige aus einem bestimmten Blickwinkel sehen. Ein weiteres T-Shirt, das ich oft trage, ich hatte es gestern an und bekam positive Reaktionen, trägt die Aufschrift Amerika braucht Historiker.
America needs historians.
It's a time when America's image has just changed.
Das Image der USA hat sich gerade gewandelt. Das letzte Mal haben wir diese Reise vor 3 Jahren unternommen. Damals war die Lage noch deutlich besser. Sicherlich war man auch bei früheren Reisen nicht auf alles stolz, was in den USA geschah. Doch man hat nicht diese Scham empfunden, die wir heute für viele Menschen verspüren, die hinter Trump stehen. Wir blicken mit großer Sorge auf die anstehenden Zwischenwahlen im November. Unsere Sorge gilt dabei nicht nur Trumps Politik, auch seinem Zorn und seinen psychischen Zustand. Ich glaube, er verliert den Verstand.
Ich denke heute mehr denn je über Europa nach. Ich verfolge viel stärker, was in der EU geschieht und was Persönlichkeiten wie von der Leyen sagen. Zudem verbindet all diese Länder eine Geschichte der Einwanderung in die USA. Doch die heutigen Entscheidungsträger tun einfach so, als hätte es das nie gegeben. Tatsächlich gab es mehr deutsche als irische Einwanderer in den USA. Die deutsche Einwanderung war im 19. Jahrhundert die größte Migrationsbewegung.
Die Queen Mary II ist eine schwimmende Kleinstadt. Klar, auch mit einem britisch eingerichteten Pub. Am Abend wird auf dem zweiten Deck im Golden Lion Pub das WM-Spiel Deutschland gegen die Elfenbeinküste auf 3 Bildschirmen übertragen. Neben mir jubelt an der Theke eine Frau im deutschen Trikot. Sie ist vor vielen Jahren in die USA emigriert. Am folgenden Morgen nutzen Passagiere den Rundgang auf Deck 7, Walkathon genannt, zum Joggen. Ein kleines Schild am Aufbau zeigt die Längen an. 3 Runden sind 1,1 Meilen, 2 Runden 1,1 Kilometer. Hier spricht mich ein Mann im Anzug an. Er fragt, ob ich von ihm und seiner Tochter ein Foto vor Reling und Atlantik machen kann.
Ich bin Lukas Faber, ich bin 51, wohne in Atlanta, in Georgia. Ich bin hier mit meiner kleinen Tochter unterwegs. Ich wollte gerne mal nach England reisen und es war so ein bisschen anders. Nicht so, wie ich das immer gemacht habe, 3 oder 4 Mal im Jahr mit dem Flieger.
Nach Jutta Clayton und der Frau in der Bar treffe ich auf den nächsten Auswanderer aus Deutschland. Lukas, er arbeitet in Atlanta als Sprachlehrer, reist auf der Queen Mary II in seine Vergangenheit zurück.
Ich bin mit 20 aus Deutschland ausgewandert und habe in England studiert und habe dann früher in Großbritannien dann nach dem Studium für ein deutsches Unternehmen gearbeitet. Ja, und dann bin ich in die Südstaaten umgezogen und habe so ein bisschen so diese Faszination mit Großbritannien total verloren auch. Irgendwann habe ich an einer amerikanischen Universität ein Scholarship bekommen und konnte in den USA meinen Magister beginnen und die Kosten dafür decken. Das ist sehr, sehr unüblich, weil es einfach so unglaublich viel kostet, in den USA ein Studium zu vollziehen.
Well, a very good afternoon, ladies and gentlemen, it's Captain speaking, and I hope you enjoy another fantastic morning. And as it was at noon yesterday, the ship's clocks are now being advanced by 1 hour, this time to GMT minus 2, so ship's time is now 1 p.m. At approximately 10 o'clock this evening, Queen Mary 2 will pass 30 nautical miles south of the final resting place of the RMS Titanic.
Die Titanic ist in der Nacht vom 14. auf den 15. April 1912 nach der Kollision mit einem Eisberg rund 600 Kilometer südöstlich von Neufundland gesunken. Etwa 1500 Menschen sind mit dem damals größten Atlantikliner untergegangen. Das Wrack liegt etwa 3800 Meter unter der Meeresoberfläche. Noch 2315 Seemeilen bis nach Southampton. Die Ansage von Kapitän Dave Hudson erinnert Lucas daran, was er an Bord noch vorhat. Jeden Nachmittag gibt es auf Deck 3 im Queen's Room den Afternoon Tea.
Ich wollte so gerne diesen Tea Time mal erleben. Das habe ich nämlich als junger Student in Großbritannien nie erleben dürfen. Denn ich war einfach viel zu arm und ich habe Schuhe verkauft, um meinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Deswegen, da gab es keine Zeit, um irgendwo im Ritz zum Tee zu gehen. Das ist einfach ein Traum gewesen. Und jetzt zum Glück, so mit 51 kann ich das vielleicht mal machen und ich werde es wahrscheinlich meiner Tochter zeigen wollen.
Die haben den größten Parkett-Tanzboden auf jedem Schiff auf der Welt. Um 3:30 machen die Tea-Dancing. Und es ist sehr schön, die Leute sitzen da an kleinen Tischen und dann kommen die Kellner, die ganze große Parade, auf jeder Seite 20 Kellner oder sowas, in eleganten weißen Uniformen mit Tabletts und dann weißen Handschuhen. Dann kriegt man dann kleine Brötchen oder sowas. Und dann manchmal tanzen die und manchmal spielt nur eine Harfe. Und manchmal haben die richtige Tanzmusik. So, und die Engländer, die tanzen sehr, sehr gut.
Egon Koch ist auf der Queen Mary 2 mitgereist von New York nach Southampton und an Bord wird auch getanzt. Egon, hast du mitgetanzt?
Nein, ich habe nicht getanzt. Ich habe Tee getrunken und habe Scones gegessen und den Tanzenden zugeschaut. Ich war mit meiner Gesprächspartnerin Jutta Clayton da und sie ist 86 Jahre alt. Und sie hat mir erzählt vorher, sie hat immer gerne mit ihrem verstorbenen Mann getanzt und jetzt sei sie zu alt, sie könne nicht mehr tanzen. Und was passiert? Es kommt der Gentleman-Host, also das ist ein Tanzanimateur, die gibt's da, so 2, 3 gehen da rum und fordern die Frauen auf. Und einer kam zu ihr, hat sie aufgefordert und sie hat getanzt. Und man hat gesehen, es war ein bisschen unsicher, aber es hat ihr sehr viel Spaß gemacht. Das war schön zu sehen.
Ja. Ja, man kann sich vorstellen, Stimmung an Bord, alle freuen sich, feiern sicherlich auch diese außergewöhnliche Reise. Aber wir haben ja auch mitbekommen, wie unterschiedlich Amerikaner, Europäer gerade auf die große Politik draufschauen. Was würdest du sagen, Egon, ist dieses Gefühl auch mit an Bord gegangen?
Also bei mir nicht, ne? Das an Bord habe ich es nicht genommen, aber mich hat es interessiert, was die Menschen dazu sagen. Ich habe recht bald danach gefragt, wie sie die politische Situation sehen, wie sie das transatlantische Verhältnis sehen und da sind ganz gute Gespräche entstanden.
Hattest du das Gefühl, die Leute an Bord sehen sich noch als Teil von so einer gemeinsamen Welt oder eher als Amerikaner und Europäer, die mehr oder weniger zufällig auf diesem Schiff unterwegs sind?
Die meisten Passagiere, mit denen ich gesprochen habe, sind Teil dieser beiden Welten. Einmal Deutsche, die in die USA ausgewandert sind, oder es sind US-Amerikaner, die Wurzeln haben in Europa, Irland, Deutschland, wo auch immer. Insofern ist das eigentlich präsent an Bord.
Da gibt es den Passagier, der mit diesem T-Shirt unterwegs ist. America needs historians. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, wenn man auch den Menschen zuhört, die du getroffen hast, da mischt sich so eine Art Traurigkeit auch rein, dass sich die USA und Europa voneinander entfernen.
Ja, der Eindruck ist richtig, aber es ist nicht nur Wehmut, es ist auch ganz klar Kritik an der Regierung, der US-Regierung, seit Trump wieder Präsident ist. Also und dadurch halt auch eine Entfremdung bewirkt.
Well, very good afternoon, ladies and gentlemen, Captain speaking, and well, despite the slightly murkier weather, I do hope you're having another fantastic morning.
Samstag, Sonntag und Montag fährt die Queen Mary 2 auf dem Atlantik durch viele Nebelbänke. An Deck hat es gerade mal 16 Grad.
And that means we have 1774 miles remaining until we reach Southampton.
Gelegenheit, wie Samantha in der Bibliothek zu lesen, einen der vielen Vorträge an Bord zu besuchen oder sich in der Spielhöhle an einen der bunt flackernden Automaten zu setzen. Am Abend gehe ich mit Jutta und den anderen auf Deck 2 im Hauptrestaurant Britannia über den blauen Teppich mit den hellen Wellenmotiven. An einem der runden weißgedeckten Tischen lassen wir uns bedienen.
Es ist sehr schön. Und wenn Sie buchen, dann fragen wir, wann wollen Sie essen? Und das erste Essen ist um 6 und das andere ist um 8. Und ich sage immer, ich will das erste Essen haben. Und dann fragen die auch, wollen sie alleine essen oder wollen sie einen großen Tisch? Und meistens sage ich, einen großen Tisch, weil ich alleine reise, damit ich so ein bisschen Auswahl habe mit anderen Leuten oder sowas.
Auch Charlie und Francis setzen sich gerne an große Tische. An denen kommen sie mit bislang unbekannten Passagieren ins Gespräch.
Was die Gespräche auf diesem Schiff angeht, und das unterscheidet diese Reise von früheren, ist es hier wie in anderen Bereichen unseres Lebens. Die Leute reden nicht mehr über Politik. Wir müssen weiter miteinander reden, und zwar mehr als bisher. So ein Schiff ist eine Art Mikrokosmos. Es ist genau das, was ich erwartet habe. Es gibt keine politischen Diskussionen. Wenn jemand das Thema anschneidet, und das ist ein paar Mal passiert, heißt es, ach, das ist doch nur Politik. Und das Gespräch wird abgewürgt.
Am Abend zuvor saßen Francis und Charlie im Britannia-Restaurant mit einem Anhänger des britischen Rechtspopulisten Nigel Farage am Tisch.
He kind of dominated the conversation for a while.
Er hat das Gespräch eine Zeit lang ziemlich dominiert. Aber die Dame zu meiner Rechten, eine wunderbare Frau aus England, hat sich einfach mit ihm unterhalten. Der Wortwechsel hat ihn beruhigt. Sie war ein hervorragendes Beispiel dafür, wie man sich in einer solchen Situation verhalten sollte. Sie ging einfach auf das ein, was er sagte, und machte auch mal einen Scherz. Da er selbst eine eher scherzhafte Art hatte, konnte sie ihn damit erreichen. Dann wurde wahrscheinlich das Essen serviert. Das hilft immer. Das hält die Leute davon ab, weiterzureden.
And then probably part of our meal was served. That always helps. That keeps people from talking further.
Samantha und Ian wollen auch keine politischen Diskussionen an Bord führen. Beide sind Lehrer, sie sind in Ferien.
I teach English and journalism.
Ich unterrichte Englisch und Journalismus. Daher verbringe ich viel Zeit damit, mit meinen Schülern über Politik zu sprechen und sie dazu zu ermutigen, kritisch zu sein. Manchmal ist es jedoch schön, diesen Gedankengängen auch einmal zu entfliehen.
Ich habe zwar keine Diskussionen speziell über die heutige US-Politik gehört, wohl aber über Weltpolitik im Allgemeinen. Aber wissen Sie, alles ist politisch. Auch die Existenz dieses Schiffes ist höchst politisch. Und es ist etwas, das wir erkennen müssen. Wir können es nicht einfach ignorieren.
In der Gegenrichtung zu der, in der die Queen Mary II zurzeit unterwegs ist, sind in den 1930er und 40er Jahren viele politisch und rassistisch Verfolgte vor dem Hitler-Regime in die USA geflohen, auf Atlantiklinern. Heute wollen Menschen aus Mittel- und Südamerika in das Einwanderungsland emigrieren. Unter der Trump-Regierung wurden jedoch rund weitere 600 Kilometer Mauer an der rund 3000 Kilometer langen Grenze zu Mexiko errichtet. Samantha hat in Durham, North Carolina, viele Immigranten als Schüler.
I teach a high percentage of students.
Ich unterrichte viele Schüler, deren Lebensgeschichte genau die ist. Umzug in die USA, sei es wegen der Eltern, der Arbeit, der Suche nach etwas Besserem oder um einer Gefahr zu entkommen. Wenn ich an ein Schiff wie dieses denke, dann ist das hier ein Luxuserlebnis. Es ist eine Erfahrung, die sich so grundlegend von dem unterscheidet, was meine Schüler durchgemacht haben. Ich möchte, dass meine Schüler in Sicherheit sind. Ich möchte, dass Menschen sicher sind und einen Ort finden, an dem sie gut aufgehoben und versorgt sind. Ich weiß nicht, ob die USA dieser Ort sind, aber ich wünschte, es wäre so.
I don't know if that's America, but I wish it was.
Dienstag, 23. Juni, 12 Uhr. Zum letzten Mal auf dieser Reise meldet sich Kapitän Dave Hudson durch die Bordlautsprecher zu Wort.
Well, very good afternoon, ladies and gentlemen, Captain speaking. And since I last spoke to you, we've traveled another 460 miles.
Noch 261 Seemeilen bis zum Heimathafen der Queen Mary II. Nach 6 Tagen Rundumversorgung frage ich mich, wie ich am folgenden Morgen eigenständig mit Zügen und Fähre von Southampton nach Hamburg kommen soll.
Ja, kann man sich mal merken. Essen hält die Leute davon ab, weiterzureden. Eine gute Methode, wenn man sich nicht einig ist, politisch oder sonst wie im Leben, einfach mehr essen, mehr trinken.
Ja, wenn mal das so einfach wäre. Also ich weiß nicht, ob ich das so gut hinbekommen hätte, wie die Britin mit dem Farage-Anhänger, das so hinzubiegen, dieses Gespräch. Also meine jamaikanische Mitreisende, die ich da kennengelernt habe, die wollte nicht in dieses große Britannia-Restaurant, das wirklich sehr schön ist und sehr nobel, weil sie Angst hatte, in so eine rassistische Situation zu kommen. Und ich habe sie gebeten, mal mitzukommen, wir probieren es aus. Und habe ich gesagt, wenn es dir nicht passt, stehst du auf und gehst. Aber wir haben sehr nette Leute da angetroffen, die zufällig dann an diesem Tisch sitzen. Nettes, weißes US-Paar, die waren geistig offen. Wir haben uns gut unterhalten und auch sehr lecker gegessen und getrunken dabei.
Kann man sich eigentlich aus dem Weg gehen auf so einem Schiff oder wird's schwierig? Also wie hast du die Zeit verbracht an Bord?
Mitunter ist das bei der Menge eine Herausforderung, ja klar. Gerade im King's Court Buffet, da sind die Massen unterwegs, wenn es zum Frühstück oder Mittagessen oder Abendessen geht. Aber es gibt auch ruhigere Ecken. Und man muss ein bisschen antizyklisch vorgehen. Also ich übe jeden Morgen Tai Chi, ob an Land oder an Bord. Ich habe dann einen kleinen Platz beim Swimmingpool gefunden am 13. Deck, das war überdacht. Und das war nicht sehr schön. Das war ein guter, schöner, ruhiger Ort. Und dann, was ich gemacht habe, eben Vorschiff oder Rundgang auf Deck 7, habe ich gerne aufs Meer geschaut oder ich habe Vorträge mir angehört. Zum Beispiel auch, wie macht man einen Podcast? Ja, das war auch dabei.
Und jetzt sitzen wir hier.
Ich habe was gelernt. Mhm. Wie entsteht ein Tsunami? Es waren auch also Themen des Meeres so angesagt. Das war sehr schön. Oder abends bin ich dann mal in Pub, habe dann Fußball geguckt oder ich habe mir im Theater eine Revue angeguckt. Und meistens habe ich dann doch geguckt, wo interessante Leute sind und mit denen gesprochen. Und da habe ich einige getroffen. Das war sehr schön. Mhm.
Nach 6 Tagen Einlaufen in Southampton, Egon, wie ist das Gefühl, wenn man irgendwann Land in Sicht hat? Also als erstes sieht man die Möwen, wie man es so aus dem Piratenfilm kennt? Oder wie ist das?
Ja, das ist richtig. Hast du gut aufgepasst. Genau. Wir haben noch kein Land gesehen, da tauchten die ersten Möwen auf. Na, wusste ich ja, England ist nicht weit. Aber ich habe noch kein Land gesehen, ich wusste es. Ne? Ich fand irre, wie weit die fliegen. Ne? Ich habe lange kein Land gesehen. Das waren, glaube ich, nur 200 Seemeilen bis dahin. Die Ankunft dann, die Queen Mary, die legte dann 6.30 Uhr in Southampton an und da bleibt dann nicht viel Zeit für große Gefühle. Also was ist jetzt da, sondern man muss funktionieren. Ich musste auf den Zug um 8. Also ich bin dann über London nach Dover gefahren und mit der Fähre bin ich dann übergesetzt nach Frankreich, nach Calais. Und ja, es hat aber alles geklappt.
Mhm. Eine Reise, die andere mit dem Flugzeug machen. Ich kann mir vorstellen, es gibt vielleicht auch ein ganz anderes Gefühl dafür, wie groß der Atlantik ist. Ein ganz anderes Gefühl für Entfernung und Nähe zwischen Europa und den USA.
Ja, das ist dann die Erfahrung schlechthin. Also 3150 Seemeilen, das sind etwas mehr als 5000 Kilometer. Und diese Strecke langsam, also sagen wir zwischen wie die Queen Mary 2, so zwischen 20 und 25 Knoten so zurückzulegen, das ist Erfahrung im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich habe jede Seemeile genossen und die Zeitumstellung, die europäische Zeit rückte näher, Southampton, Hamburg rückte näher und gleichzeitig verschwand so ein bisschen New York, meine Erlebnisse da. Das ist genau das, was ich liebe, sich Zeit zu nehmen für diese großen Entfernungen. Und da kommt dann die Seele auch hinterher.
Und im übertragenen Sinne, wie weit, wie nah fühlen sich die USA jetzt an für dich nach dieser Reise?
Naja, ich habe festgestellt an Bord, die Queen Mary ist tatsächlich noch so ein Relikt und ein Zeichen und ein Vehikel, die stellt diese Verbindung her. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel. Es ist so der seidene Faden vielleicht, kann man sagen. Aber an Bord, das ist das Wichtige, die Menschen, die an Bord sind, die stellen die Verbindung dar. Also die haben unterschiedlichste Herkünfte, Europa, USA, und das ist die Verbindung, die existiert. Und ich glaube, die wird auch immer so sein.
Die ist nach wie vor stark, ne? Der seidene Faden. Egon Koch, danke dir sehr, dass du uns mitgenommen hast auf diese sehr außergewöhnliche, etwas langsamere Reise.
Gerne, gerne.
Tja, also, das war unsere Reise mit der Queen Mary 2 von New York nach Southampton. Wenn ihr noch ein bisschen weiter reisen wollt, ein bisschen weiter hören wollt, wir bleiben in der Region, noch ein Podcast-Tipp für euch. Bleiben die USA ein Einwanderungsland und fahren jetzt wieder mehr Amerikaner mit Achtzylinder statt mit Elektroantrieb? Im NDR-Info-Podcast Amerika, wir müssen reden, beobachtet Ingo Zamperoni, welche Gesetze Donald Trump abschaffen will. Zusammen mit seiner amerikanischen Ehefrau, der Journalistin Jiffer Bourguignon, analysiert der Tagesthemenmoderator die wichtigsten Schlagzeilen der Woche. In der neuen Folge berichten sie über ihre US-Reise in den Sommerferien und erzählen, was sie in Montana auf dem Wochenmarkt, Wisconsin am See und in New Jersey am Atlantik erlebt haben. Alle Folgen in ARD Sounds sind genau da. Bei ARD Sounds gibt's auch uns zwischen Hamburg und Tahiti. Liked uns gerne, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Darüber freuen sich Angelika Penz, Sebastian von Henning, Jürgen Kopp, Konrad Winkler und ich, Philipp Abrech.
Podcast von NDR Info.